Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ich nehme das Intro gerade zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal war ich tatsächlich im Videomodus die Ansage für mein Video gemacht. Die ist jetzt nicht so unterschiedlich, aber naja, sie ist schon von dem Wording einfach ein bisschen anders. Und es hätte euch wahrscheinlich verwirrt, genauso wie es mich verwirrt hat. Deshalb jetzt Podcast-Modus. Also, ja, willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe ja gesagt, vor einigen Wochen schon, ich finde insgesamt positiv, dass China schon besser wahrgenommen wird als vor einiger Zeit. Das ist auffällig, dass einfach auch weniger negativ berichtet wird. Das ist ja auch schon mal eine Verbesserung letztendlich, ganz klar. Und einfach auch ein bisschen mehr, glaube ich, Verständnis entsteht. Wie gesagt, das liegt auch daran, dass mehr Leute China bereisen können. Und vielleicht auch daran, dass sich einfach vieles nicht so bestätigt. Ich habe vor ein paar Tagen allerdings schon mal wieder ein Video bekommen von sogar einem deutschen Produzenten, der mit Klischees und Falschaussagen in seinem Video nicht geizt. Das Video hat 6-stellige Aufrufe und viele haben mich gefragt, Erik, sag mal was dazu. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe da kurz drüber geschaut und meine Zeit ist mir eigentlich zu schade, das komplett so anzuschauen. Aber es zeigt mir, wir sind immer noch in einer Zeit, wo manche Leute vehement versuchen, China sozusagen schlecht zu reden. Oftmals sehr polemisch und auch faktenwidrig, um selbst im Prinzip Kapital draus zu schlagen. Ob ihre Mission ist dann sozusagen wirklich gegen China zu schießen oder meistens, wie ich glaube, eher einfach einen Weg gefunden haben, selbst das zu kommerzialisieren, ist dann aus meiner Sicht sogar egal, denn ich muss natürlich schauen, was genau wird da berichtet. Und wir haben momentan weiterhin einige Narrative, die so rumkursieren. Und interessant ist ja, die müssen ja ab und zu abgelöst werden. Warum? Ja, wenn die anderen sich nicht bestätigen, dann brauche ich ja was Neues. Nehmen wir mal die Immobilienkrise in China. Ich sage immer ganz klar, hey, diese Krise, die ja ein Stück weit auch real ist, die ist ja nicht überstanden. Aber warum lest ihr darüber nichts? Ja, ist ja nichts passiert am Ende. Ja, und ich brauche ein neues Thema. So. Und jetzt aktuell ist es eben so, dass ich vor allem über neue Schulden oder ganz besonders Überkapazitäten lese. Überkapazitäten ist das Stichwort, das vor allem von Politikern auch getrieben wird. Und da gibt es sogar, also habe ich neulich ein Dokument bekommen, was ja sehr professionell wird, was auch professionell erstmal ist. Aber da wird dann zum Beispiel sowas gesagt wie, ja, die Überkapazitäten in China sind politisch gewollt. Oder Ideologie ist wichtiger als reales Wachstum. Das steht da so drin in einem sehr professionellen Beraterdokument, wo ich mir denke, wie kommt man auf solche Aussagen? Und deshalb möchte ich heute dieses Thema Überkapazitäten mal ein bisschen genauer erörtern. Was genau ist damit gemeint? Ist da was dran? Und da müssen wir erstmal sagen, was ist die Definition? Also für mich ist es so, Überkapazitäten entsteht im Prinzip im negativen Sinne, wenn ein Land oder eine Branche, kann auch theoretisch ein Unternehmen sein, dauerhaft mehr produziert, als der Markt es aufnehmen kann. Ja, also in China reden wir eben vor allem von Exporten, dass man sagt, es wird mehr produziert, als ohnehin das Inland verwenden kann und dann auch das Ausland. So. Problematisch wird das Ganze, wenn das quasi strukturell passiert. Also wenn ich die Preise zum Beispiel so stark drücke, dass dann die Märkte überflutet werden und einfach deutliches Überangebot irgendwann herrscht, andere Wettbewerber rauskegeln. Aber wichtig ist, mehr Angebot heißt nicht automatisch, dass es unfair ist. Fair im Marktprinzipien. Und gerade in Deutschland ist es sehr interessant. Historisch bei Deutschland oder ist es teilweise ja noch ein Exportweltmeister. Und das heißt, ja, wir hatten auch chronisch einen Leistungsbilanzüberschuss. Und ich glaube, da haben sich recht wenig Leute beschwert. Und was ist das? Ja, das sind ja auch Überkapazitäten. Wir haben ja auch mehr produziert, als wir selbst verwenden können. In gewissen Bereichen machen wir das immer noch. Das ist jetzt erstmal nicht verwerflich. So, was aber das Interessante, wir fangen jetzt an, China zu kritisieren, die das ja schon seit Jahren machen. Aber warum jetzt? Also warum jetzt die Kritik? Ganz einfach. Ja, weil jetzt China plötzlich in Industrien konkurriert, die uns sozusagen tangieren. Wenn vorher China billige Textilien, billige Elektronik waren und so weiter zu uns gebracht hat, da haben wir uns nicht beschwert. Das war ja gut. Es hat im Prinzip deflationär gewirkt und uns große Vorteile verschafft. Jetzt aber kommt China eben in Branchen wie der Automobilindustrie, seit Jahren schon Solar, Batterien und so weiter. Und dann sagen wir, ja, das ist natürlich Manipulation, das sind Überkapazitäten. Ganz besonders wird auch immer wieder diese Metapher mit Fluten verwendet. China flutet den Markt. Ja, also das ist ja schon im Prinzip eine starke Wertung in dieser sozusagen Beschreibung. Und ja, es ist einfach so, wenn wir uns mal genau anschauen, wie stellt sich die Situation dar, dann ist es eben so, dass China eine Taktik oder eine Strategie hat, die tatsächlich darauf ausgelegt ist, dass sie riesige Produktionskapazitäten aufbauen und dann auf die Nachfrage erst suchen. Problem ist, es gelingt ihnen ganz gut. Und ein Zitat von Li Keqiang, das ist der frühere Premier, der drückt das ganz gut aus. Er sagt, nur wer groß produziert, kann global mithalten. Ja, also nichts anderes als eine Skalierung. Und China hat damit natürlich auch gleichzeitig neue Industrien kreiert. Das haben sie früher auch schon mit seltenen Erden gemacht, letztendlich mit gewissen Bereichen im Textil-, Halbleitersektor und so weiter, eher minderwertige Produkte. Und jetzt machen sie es aber halt zum Beispiel mit E-Autos, ja, und bauen dort relativ günstig für den einheimischen Markt und natürlich auch für den Exportmarkt. Das Problem ist ja teilweise natürlich auch die Nachfrage vorhanden. Das sehen wir bei BYD oder auch im Prinzip können den Unternehmen wie Xiaomi nehmen, die im Smartphone-Bereich das Ganze gemacht haben und dann auch ausgeweitet auf andere Bereiche. Oder nehmen wir Plattformen wie CATL, Batterien, Longi Solar, das ist alles im Prinzip ein bewusster, massiver Aufbau von Produktionsreserven, ja, nach dem Motto Scale now, adjust later. Und das kann man kritisieren, ja, das ist völlig legitim, aber es ist eben nicht pauschal eine Überkapazität, so wie wir es oft darstellen. Gibt es in China echte Überkapazitäten, die auch negativ zu bewerten sind? Ja, ganz klar. Also, ich nenne zwei Beispiele, gibt sicherlich ein paar mehr. Das eine ist auf jeden Fall der Stahlsektor. Dort sagt man, dass der schon lange unter Druck ist, dass viele Werke unrentabel sind, ineffizient und im Prinzip viele auch nur mit lokalen Subventionen überleben können. Ja, es gibt da Zahlen, habe ich gefunden von Caixin, dass man sagt, 30-40% der Kapazitäten sind redundant. Redundant heißt hier einfach, dass ein erheblicher Anteil der installierten Produktionskapazitäten sozusagen nicht durch reale Nachfrage gedeckt sind. Also faktisch überflüssig und nicht ausgelastet. Und ein anderes Beispiel, das ist im Prinzip, also ich habe jetzt von Stahl geredet, da reden wir eher von Exporten, aber ein anderes Beispiel, auch im Inland in China zum Beispiel, ist das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Unglaublich beeindruckend. Unglaublich imposant, unglaublich angenehm, wenn du dort bist. Aber es gibt eben Strecken, die sind absolut nicht ausgelastet. Da reden wir von teilweise 10%. Das sind dann vor allem die Strecken nach Xinjiang oder so, wo die Uiguren sind. In den Reisezeiten, ja, Feiertagen, da ist natürlich ordentlich was los. Aber im Normalfall, ja, die haben diese Region angeboten, um zu entwickeln, aber die Nachfrage ist gar nicht da. Ja, und da hat man dann natürlich operative Verluste und im Prinzip Überkapazitäten in der Hinsicht. Ja, ist für uns schwer nachzuvollziehen im Bahnbereich. Was passiert denn dort? Verluste. Und genau das ist ein guter Indikator. Wenn ich Überkapazitäten habe, ja, dann ist es meistens so, dass ich eben Verluste habe. Und jetzt nehmen wir das Beispiel BYD. Ja, BYD macht Gewinne ohne Ende. Die kann es nicht machen, wenn ich massiv Überkapazitäten habe oder teilweise eben günstiger produziere, als ich absetzen kann, dann bin ich in roten Zahlen. Und genau daran kann man erkennen, ja, sind die Unternehmen profitabel oder nicht. Auch im Solarbereich. Ich meine, viele haben dort keine hohen Margen, aber viele machen große Gewinne. Ja, und das ist immer klar. Jetzt gibt es hier aber auch eine Grafik und ich sage gleich, ich verlinke die unten. Die ist interessant, also das ist vom Mercado-Institut, aber die Quelle sozusagen ist die World Bank und das National Bureau of Statistics von China. Und da sehen wir eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar haben wir dort einmal den Anteil der Unternehmen in der Industrie in China, die Verluste machen. Und früher lag das so bei, also ich kann es nicht ganz genau ablesen, die Zahlen, also sehen wir im Prinzip eine Skala, war das so bei 23%. Also 23% der Industrieunternehmen haben Verluste gemacht in China. Dann wurde das waren so in den 2000er Jahren. Dann ging das mal runter bis auf 10%, so 2012. Und mittlerweile sind wir wieder so bei 22%. Ja, also ganz klar, es gibt hier einige Unternehmen, die Verluste machen, aber wir reden von einem guten Fünftel. Interessant in der Grafik auch ist, der Anteil an globalen Herstellungsgefüge, also Unternehmen, die produzieren weltweit, war in den 2000er Jahren, wo wir so bei gut 20% Verlusten waren, so bei 5%. Das heißt, 5% der weltweiten Produktion kam aus China. Heute sind wir bei 30%. Also, China hat sich dadurch natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, global noch dominanter zu werden, ja, weil sie sagen, wir produzieren alles zu einem guten Preis, ja. Und, ja, wir würden sagen, fluten die Märkte. Ich würde ja sagen, ja, sie dominieren halt die Märkte. Fertig aus. So, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass das letztendlich ein Erfolgsmodell von China ist, ja. Wie man das bewertet, das müsst ihr selbst entscheiden. Dafür bin ich nicht hier. Klar ist, China hat viele Absatzmärkte. Südostasien, Lateinamerika, EU, die Produkte nachfragen. Und wir haben natürlich teilweise Probleme. Wir wissen selbst, gewisse Branchen sind komplett weg. Ja, Solarindustrie und so weiter wird auch nie wiederkommen. Und andere Branchen, die stehen auf der Kippe. Wer weiß, ob wir in 50 Jahren hier noch Autos bauen. Ja, oder ob wir einfach sagen, ja, der Marktanteil ist eben so gering, nur in bestimmten Segment. Ganz klar. Und dass China das überhaupt so machen kann, liegt woran, dass wir, wie gesagt, ja freiwillig importieren. Uns zwingt ja keiner, chinesische Produkte zu kaufen, sondern wir kaufen wegen Preis und immer mehr wegen der Qualität, weil dieses sozusagen Zusammenspiel aus China gut passt, ja. Deshalb Marktüberflutung, ist ein immer sehr, sehr schwieriger Begriff, ja, weil gerade dieses Überfluten wird auch oft in anderen Kontexten verwendet. Und es gibt Bereiche, wo wir sogar sagen, wir bräuchten noch viel mehr, wie Solar. Wir müssten viel mehr auf Solar setzen. Ich will jetzt hier keine Klimadebatte starten. Ich persönlich halte Solar auch für ein relativ, für eine gute Lösung. Ich weiß aber auch, das kann man wirklich auch anders sehen. Und ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Und der Hinweis hier, ich werde in den nächsten Folgen einige Sachen, die ich heute so antaste, auch mal genauer nochmal aufdröseln. Zum Beispiel Solar, aber auch, was ich schon erwähnt habe, das Zugsystem in China, das steht nämlich gerade noch vor einer Revolution, da wird einiges passieren. Ich finde es super spannend, habe aber gedacht, ich lasse das heute raus, erwähne es nur mal kurz und werde da nochmal drauf eingehen. Also, wenn du das mitbekommen willst und hier auch am Ball bleiben willst, dann lass gerne deiner Podcast-App, welche auch immer das ist, ein Abo da. Und dann wirst du zukünftig nichts verpassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast bewertest, teilst und einfach hier dabei bleibst. So, jetzt aber interessant, dass ja die Frage ist, kann man China Überkapazitäten vorwerfen? Was macht China selbst? Und tatsächlich ist China seit einiger Zeit dabei, ein Modus sozusagen zu etablieren, um diese Überkapazitäten teilweise einzudämmen. Und das ist natürlich interessant, weil damit hat man ja so ein bisschen etwas wie ein Schuldeingeständnis. Und das ist übrigens auch das, was jetzt ganz groß gespielt wurde, dass im Prinzip China da was macht und dass man sagt, ja, das belegt jetzt wirklich, dass China sozusagen ein Problem hat. Und ganz so ist es natürlich nicht, sondern man erkennt, dass man teilweise einfach übersubventioniert hat. Das muss man überprüfen, genau das machen sie. Ja. Das heißt, es wird in einzelnen Provinzen überprüft. Machen strategische Cluster Sinn? Wie ist der Output genau? Haben wir hier Probleme auch in der Wettbewerbsfähigkeit? Haben wir ineffiziente Doppelstrukturen? All das, ja, wird teilweise jetzt getestet. Und dass man eben gerade diese blinde Kapazitätsausweitung vermeidet. Und ganz interessant ist, dass gerade jetzt in den letzten Wochen das härter angegangen wurde, also im Prinzip konkret seit Anfang Juli. Und dass wir direkt sehen, dass es Auswirkungen hat. Auf was? Auf die Rohstoffpreise. Denn die sind ja teilweise extrem gering. Deswegen machen auch viele Firmen, gerade im Bereich Solar und so weiter, Polysilizium, kaum noch Gewinne. Ja, Lithium war auch so ein Beispiel. Und jetzt hat man aber dort sozusagen gegengesteuert und hat jetzt gesehen, super interessant, auch das verlinke ich, Reuters hat das mal aufgezeigt im Juli. In den ersten gut 3 Wochen haben wir deutliche Anstiege der Rohstoffpreise um so 10 bis 68%. Also Polysilizium, was man zum Beispiel für die Herstellung von Solarmodulen braucht, ist um fast 70% gestiegen. Ja, und zum Beispiel Stahl und so weiter, Eisen teilweise um 10-15%, Aluminium um 16%. Super interessant. Lass wir sofort sehen, das hat Auswirkungen. Ja, weil man zum Beispiel gesagt hat, hey, wir produzieren ja weniger. Also letztendlich würde man sagen, hey, Moment, die Preise steigen, ist doch schlecht. Ja, aber für die Unternehmen ist es zum einen wichtig, auch bei den Aktien hat man gesehen, gerade diese Hersteller, das sind die Aktien, Solarbereich und so weiter, deutlich nach oben. Und es muss sich natürlich auch rechnen. Ja, also für diese sozusagen Unternehmen, dass wir hier keinen extremen Preiswettbewerb haben. Und natürlich, letztendlich haben wir damit im Westen auch wieder bei einigen Firmen eher eine Chance, sozusagen drin zu sein. Aber wie gesagt, einiges ist abgefahren. Also Solarbereich haben wir keine Chance. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist oftmals eben nur die Effizienz in China, die es günstiger macht. Nicht die Subvention, denn Subventionen dürfen eigentlich immer nur temporär sein. Ansonsten sind es auch keine wirklichen Subventionen. Was macht der Westen normalerweise? Der Westen, oder was heißt normalerweise in den letzten Jahren? Der Westen versucht das Ganze mit Zöllen zu kontern. Ja, das sehen wir vor allem mit den USA. Ging schon unter Biden los. Trump hat es jetzt teilweise weitergeführt. Was da immer genau dahinter steckt, ist ja nochmal was anderes, aber als Argumentation mit aufgenommen, ja, China drückt die Preise zu stark. Dumping ist ja auch nichts anderes als technischer Begriff letztendlich. Und es ist im Prinzip ein Versuch, China aus dem Markt zu drängen, der aber eigentlich nicht funktionieren kann. Ja. Wir haben sogar Anti-Subventionsverfahren in der EU gehabt. Und jetzt hatten wir auch gerade ja das Treffen, wo Ursula von der Leyen sich mit chinesischen hohen Politikern, inklusive Xi Jinping, schon selten eigentlich getroffen hat. Und sie haben nochmal versucht, Druck auszuüben auf China, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt hat man eigentlich momentan in vielen Bereichen wenig Druckmittel. Und die Frage ist auch, ob man sie so braucht. Denn wie gesagt, wir profitieren ja davon. Auch viele Unternehmen, die ja in China sind, profitieren davon von der Produktion. Nehmen wir mal die BASF, meinen frühen Arbeitgeber, nehmen wir VW, die haben ja auch jahrelang davon profitiert. Auch da war es ja völlig okay. Nur jetzt haben wir sozusagen die Flüsse in die andere Richtung und dann sagen wir, okay, China ist jetzt nicht nur Markt, sondern auch eben Wettbewerber. Und das ist für viele schmerzhaft und wird eben versucht, mit Zöllen irgendwie teilweise zu kontern. Und ich glaube, das kann so nicht funktionieren. Das heißt aber nicht, dass Zölle jetzt per se schlecht sind oder dass man China nicht auch unter Druck setzen darf. Aber es muss eben sinnvoll sein. Und wir sehen, dass das Problem vor allem ist, dass eben ja die EU auch nicht einheitlich spricht, dass China die Sachen teilweise auch umgehen kann, ohne ganz große Aufwände, indem sie einfach irgendwie Produktionsstandorte verlagern. Nehmen wir nochmal BYD und sagen, okay, dann produzieren wir eben in Ungarn oder in der Türkei. Die sind eh günstiger als ihr und dann haben wir keine Zölle. So einfach ist das, ja. Und so macht China ja auch schon seit Jahren teilweise mit Ländern wie Vietnam, Mexiko. Das sind dann Reexporte. Das erhöht das Ganze ein bisschen von den Kosten. Und auch dort versucht man jetzt eben diese Sachen zu belegen, aber es ist einfach schwer. China ist da natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen, sind wir mal ehrlich. Also, jetzt gegen Ende noch vielleicht die Frage, die ja auch gestellt werden kann. Warum produziert China mehr? Warum machen sie das? Sie könnten doch einfach sagen, ja, wir machen für uns ein bisschen was exportieren wir, aber warum solche Überkapazität? Wie gesagt, der Vorwurf ist, das ist politisch gewollt, was ich für, wie gesagt, nicht ganz korrekt halte, denn einfach nur mehr zu produzieren, als man selbst konsumiert, ja, aber sozusagen massiv Kapazitäten aufzubauen und dabei sogar defizitär zu sein und Probleme zu verursachen, das, glaube ich, ist nicht die Intention von China. So, im Prinzip würde ich sagen, gibt es so 2, 3 Gründe, warum man so viel produziert. Das eine ist, ja, die inländische Nachfrage in China schwächelt teilweise, vor allem im Bausektor, Konsum, teilweise Kreditvergabe. Und dann sagt man, okay, Export ist eine Art Puffer für Binnenrisiken. Ja, auch total legitim. Das zweite ist, dass gerade die Zentralregierung natürlich auch sozusagen für die einzelnen Provinzbudgets fördert, mehr zu exportieren. Mit anderen Worten, ich habe eben mehr Einnahmen, gerade auch in Nordchina, in den Industrieclustern, Hebei, Shanxi. Dort habe ich natürlich auch den Bedarf, mehr Einnahmen zu generieren, den ich nicht nur über Steuern bekomme, sondern eben auch über den Exportüberschuss oder Handelsüberschuss, wenn man so möchte, den China ja übrigens seit Jahren hat und übrigens für mich auch einer der wichtigsten Gründe ist, warum es China immer gut geht, weil sie eben so einen Handelsüberschuss haben und warum China auch nicht einfach, so wie manche das ja wirklich schon propagieren, pleite gehen kann. Und der dritte Punkt ist, ja, Arbeitsplätze sicher, ganz klar. Also China hat eben auch zum einen den Bedarf, weiterhin seine Bevölkerung mit ausreichend Arbeit zu versorgen, wenn man so möchte, und möchte seine Marktanteile sogar global ausbauen, weil man natürlich teilweise auch mehr verdienen kann. Und ganz klar ist, China bringt natürlich auch immer Arbeitskräfte dann zusätzlich noch mit ins Ausland. Die haben nicht nur sozusagen die Arbeitsplätze im Inland dadurch gesichert, sondern sie expandieren ja auch häufig und bringen dann auch noch eigenes Gefolg mit, die dann teilweise, wir haben sehen das gerade auch in Afrika, teilweise auch in Europa, aber da nicht so stark, die dann deutlich auch gleich mitkommen. Ja? Also, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Überproduktion. Ist das real? Ja, teilweise. Kann das die Märkte ruinieren? Ja, teilweise. Extreme Beispiele wären Stahlimporte nach Afrika, die dort die lokale Produktion zerstören, gleichzeitig aber auch China nicht wirklich gut tun. Oder eben Subventionen, die zu irgendwelchen Zombie-Fabriken führen. Und ich würde auch nie in Abrede stellen, dass die existieren. Nur passt bitte auf, wenn ihr da irgendein Video seht oder irgendein Bericht, spiegelt das sozusagen das große Ganze wieder? Nein. Ja, wir reden wirklich von einem Bruchteil, der auch gefährlich werden kann, der auch in der Volkswirtschaft nicht gut tut, aber es spiegelt nicht sozusagen das Gesamtkonstrukt wieder. Die Bedenken, ja, China liefert kritische Infrastruktur billig und schafft Abhängigkeiten, ja, ist ein Stück weit legitim, aber ist eigentlich auch eher unsere Angst. Wer wirklich davon sozusagen teilweise härter betroffen ist, ist genau genommen ja, der globale Süden, die das aber teilweise sehr bewusst in Kauf nehmen. Bei uns ist eher die Angst, ja. Und oftmals dann mit auch übertriebenen Argumenten wird das sozusagen sehr negativ konnotiert. Ja. Aber vieles, was heute sozusagen zu viel erscheint, ist schlichtweg effiziente Produktion und globale Reichweite von China. Sonst nichts. Und ja, China muss teilweise Überkapazitäten abbauen. Das machen sie jetzt. Das ist ihr Part, ja. Auch in dem Reuters-Artikel übrigens interessant beschrieben, dass die sagen, es ist nicht ganz so einfach. Warum? Weil heute mehr in der privaten Wirtschaft ist. Also auch diese sozusagen großen Industriekonzerne sind ja entweder teilweise privat oder komplett. Das heißt, da hat man auch weniger Handhabe. Natürlich hat die Politik in China das Sagen, aber es ist schwieriger geworden als früher, wo alles staatlich komplett geprägt und dominiert war. Da konnte ich sowas schneller machen. Das heißt, in dem Artikel, da hat man so, glaube ich, von so 1 bis 2 Jahren gesprochen, dass es im Prinzip Zeit braucht, bis sich gewisse Dinge einstellen. Ja, aber China macht etwas. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Aber ganz klar ist, wir müssen auch was tun. Denn diese vermeintlichen Überkapazitäten sind ja auch irgendwo Ausdruck unserer Schwäche. Ja, also letztendlich ein Weckruf. China hat den Weckruf, glaube ich, bei sich teilweise gehört. Ob sie dagegen Lösungen finden, werden wir sehen. Aber ob wir vielleicht auch sozusagen aus den Fehlern lernen, ob wir das auch als Weckruf verwenden, nicht einfach nur um Zölle zu etablieren, sondern auch zu sagen, was können wir tun? Wie müssen wir uns aufstellen? Das ist die große Frage im Westen. Ja, ja, einen Weckruf brauchst du hoffentlich jetzt nicht nach der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dann hören wir uns wieder bei nächster Gelegenheit. Danke fürs Zuhören. Bis dann, mach's gut. Xia. Hui. Jian.